Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Freitag, der 21. Mai. Es geht weiter mit Pfingsten. Der zweite Teil der Pfingstpredigt. Die Zuhörer werden durch eine erneute Anrede zum freundlichen Zuhören motiviert. Wörtlich sind natürlich wieder nur die Männer angesprochen. Ist doch klar, haben wir uns doch dran gewöhnt. Ist eine andere Zeit, eine andere Kultur. Heute ticken wir anders. Was sagt die Basisbibel? Ich lese Apostelgeschichte 2, 22 bis 28. Ihr Leute von Israel, na also, geht doch, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazoräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert wurde. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Deshalb sagt schon David über ihn: Der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir Wege zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Von gestern haben wir noch im Hinterkopf, wer den Namen des Herrn anruft, den Namen von Jesus, der wird gerettet. Dabei geht es um das endzeitliche Gericht und das steht irgendwie kurz bevor. Rettung liegt dabei in der Person Jesu. Und deshalb muss im weiteren Verlauf der Predigt jetzt entfaltet werden, wer dieser Jesus ist. Der Name allein reicht nicht. Die ganze Person ist der Raum der Rettung. Und ich merke, in der Pfingstpredigt geht's gar nicht in erster Linie um den Geist, sondern um Jesus. Okay, und womit fängt die apostolische Verkündigung an? Mit Jesus, dem Nazoräer. Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ist das überhaupt ein Hoheitstitel von Jesus? Also ein zentraler auf jeden Fall nicht. Ich hätte gedacht, Jesus, der Herr, der Menschensohn, der Retter, der Heiland, der Sohn Gottes. Aber nein, es fängt an mit Nazoräer. Ja, was ist das denn? Gut, damit ist zunächst die Herkunft gemeint. Einer aus Nazareth, der wird Nazoräer genannt. Jesus kommt aus Nazareth. Daneben könnte sich hinter dem Ausdruck auch eine alte Bezeichnung für Jesus verbergen, die sagen will, dass er der Messias ist. Später in Apostelgeschichte 24 werden Judenchristen auch als Nazoräer bezeichnet. Bei den Rabbinen ist Nazrim die Bezeichnung für Christen. Und noch viel später nennen sich Christen in Syrien auch Nazoräer. Die kommen natürlich nicht alle aus Nazareth. Die folgen dem Nazoräer Jesus nach, ist doch klar. Also, mit dem Wort Nazoräer wird mindestens gesagt, dass Jesus aus Nazareth kommt. Aber wahrscheinlich wird so auch ausgedrückt, dass er von seinen Anhängern als Messias bekannt wurde. Und nun geht Petrus weiter. Er geht davon aus, dass seinen Zuhörern bekannt ist, wer Jesus war. Denn Gott selbst hat ihn durch machtvolle Taten, durch Wunder und Zeichen bekannt gemacht. Mitten unter euch, so Petrus, hat Gott dies durch Jesus geschehen lassen. Es werden also nicht nur die Wunder als bekannt vorausgesetzt, sondern auch die Ahnung, dass Gott, Adonai, der Gott Israels, diese geschehen ließ, um diesen Jesus damit zu bestätigen. Weiter geht es. Den zuhörenden Jerusalemern wird unterstellt, dass sie Jesus von den Römern ans Kreuz schlagen ließen. Hoppla! Das ist aber ein Schuss vor den Bug. Die Verantwortung wird pauschal den Jerusalemern, den Zuhörenden, untergeschoben. War das denn so? Ja, hing da nicht vor allem der Sanhedrin mit drin, also der jüdische Hohe Rat? Warum ist Petrus an dieser Stelle so unpräzise? Naja, vielleicht liegt es daran. Die Hauptstadt steht bis heute für die Regierung. Wenn Berlin etwas entscheidet, dann ist das nicht die Stadtbevölkerung, dann ist das die Kanzlerin. Vielleicht geht es in diese Richtung. Aber mit der Anrede, ihr habt ihm dem Pilatus ausgeliefert, da sind die Zuhörenden auch in eine Entscheidung gestellt. Wie habt ihr eigentlich zu diesem Jesus bisher gestanden? Im nächsten Schritt zeigt Petrus, dass die Kreuzigung zugleich nach Gottes Willen und Plan geschah. Das war also kein Störfall. Darauf legt der Verfasser in seinem ganzen Doppelwerk Wert, dass Gott in der Geschichte handelt und dass er deshalb Zeiten und Fristen festsetzt, ohne damit die Verantwortung der Menschen aufzuheben. Ich finde, das ist gar nicht so leicht, nebeneinander zu denken. Ein weiteres sowohl als auch. Und dann, Leute, dann kommt der Paukenschlag, Vers 24. Ein knalliges Aber. Das Aber markiert den Umschwung. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Die Kreuzigung durch die Römer geschah irgendwie nach Gottes Willen. Aber die Auferweckung, die geschah einzig und allein durch Gott. Die ist voll und ganz nur Gottes Tat. Dafür trägt alleine Gott die Verantwortung. Gott hat Jesus durch die Auferweckung bekräftigt. Aber das Interessante ist jetzt, der predigende Petrus, der leitet das nicht von seinen eigenen Erfahrungen ab. Er sagt nicht, ich habe ihn gesehen. Nein, er greift ganz typisch für die urchristlich-apostolische Verkündigung auf die hebräische Bibel zurück. Psalm 18, Vers 5. Stricke des Todes haben mich eingeschnürt. Und aus denen wurde Jesus befreit. Andere Übersetzungen sprechen hier von den Schmerzen oder Wehen des Todes. Ja, so steht's da, weil die griechische Übersetzung, die Septuaginta, das so im Psalm 18 hat. Gemeint sind aber die Todesstricke und die hat Gott gelöst. Das wird jetzt erläutert. Der Tod hatte keine bleibende Macht über Jesus. Er konnte ihn nicht festhalten. Dies Stilmittel ist ein sogenanntes Adynaton. Hey, wusste ich auch nicht, kein Problem. Der Verfasser kannte es aber und der hat's hier benutzt. Das Adynaton beschreibt etwas, das offenkundig unmöglich ist. Der Tod hat Jesus getötet und dachte, damit hat er ihn im Sack. Irrtum. Die Kraft des Todes war nicht groß genug, um ihn im Totenreich festzuhalten. War Jesus stärker? Nein, der war ja tot. Die Treue von Adonai zu Jesus, die war stärker. Den Ersthörern wird zur Begründung dazu natürlich ein Schriftverweis geliefert. Und so kommen wir zum nächsten Psalm, 16, 8 bis 11. Das wird auf Jesus gedeutet. Der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir Wege zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Adonai steht zu seinem Messias. Der tote Jesus wird vom Vater auferweckt. So zeigt sich Gottes Treue. Und es wird daher nicht bei dieser einen Auferweckung bleiben. Warum? Weil der Tod besiegt wurde. Wartet's nur ab. So werden wir mit den Ersthörern im christlichen Glauben zusammen unterwiesen. Das sollen wir wissen. damit wir den Namen des Herrn anrufen können. Dieser Jesus kommt aus Nazareth. Er ist der Messias. Und er ist durch Zeichen und Wunder aufgefallen, durch Heilungen und Befreiungen, durch noch nie gehörte Worte. Seine Landsleute hat das überfordert. Sie konnten seine Botschaft, seine Person nicht erfassen, nicht aushalten. Das Jerusalemer Tempel- und Opfersystem hat er angegriffen. Die jüdische Führung zerrte ihn vor Gericht. Pilatus, Kreuzigung. Das hat Adonai aber nicht kalt erwischt. Auferweckung. So hat er die Worte und Werke seines Messias bestätigt. So hat die Treue Gottes das letzte Wort. Und daher hat Adonai seinem Messias Wege zum Leben gezeigt. Was für eine klasse Formulierung, diese Mehrzahl, Wege des Lebens. Das wird unser Verfasser später wieder aufgreifen und von Jesus als demjenigen reden, der der Anführer zum Leben ist. Ich mag dieses Bild sehr, denn es spricht von Jesus, von Wegen und vom Nachfolgen. Ja, da kommt Freude auf, oder wie es im Psalm hieß, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ich schließe mit einem Pfingstgebet. Hierher, Atem, zünd mich an, schick aus deiner fernsten Ferne Wellen Lichts. Komm, arme Leutevater, komm, oberster Mundschenk, komm, Herzensjäger, bester Tränentrockner, lieber Seelengast, mein Freund, mein Schatten. Einmal ausruhen für Grübler und Geschundene, du, Atempause, den Verkrampften. Unerträglich schönes Licht, überschütte den Abgrund meines Herzens, du Vertrauter. Gott bist du, und ohne dich ist alles Nacht und Nebel, Qual und Schuld, du aber machst rein. Meine Blüte welkt, gib Wasser, salbe meine Wunden. Steif steh ich da, Eintritt verboten, gefroren, tau mich sorgsam auf, such mich, Verirrten. Ja, sag ich dir, nein, tu ich dir. Vergilt den Zweifel mit Freundschaft, siebenmal tausendmal. Nichts bin ich ohne dich, tot will ich zu dir hin, und ich werde lachen. Shalom.